Herzlich willkommen im Podcast Stadtreederei, Reflexionen zu Stadt und Raum. Wir begrüßen Sie heute wie immer gemeinsam. Mein Name ist Fee Tissen und ich sitze hier mit meiner Kollegin.
Christine Grüger, herzlich willkommen.
Heute sind wir in einem Kaffeegespräch mit dem Oberbürgermeister Uwe Schneidewind aus Wuppertal und setzen damit eine Kaffeegesprächreihe fort, die wir im Anfang diesen Jahres 2025 gestartet haben mit dem Oberbürgermeister von Oberhausen. Da hatten wir Daniel Schranz im Gespräch und es geht um das Thema kommunalpolitisches Mandat des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin. Ist das eigentlich ein Traumjob oder eher zum Davonlaufen?
Und während wir mit dem OB Schranz darüber gesprochen haben, was macht so ein Job mit der Person und wie geht er mit den aktuellen Bedrohungen, die es eben Anfang des Jahres gab, um, fragen wir uns jetzt natürlich mit dem Oberbürgermeister, der aus Nordrhein-Westfalen kommt und wo in 14 Tagen Kommunalwahl ist, wie es ihm so geht, weil er in einer besonderen Rolle ist.
Ja, Uwe Schneidewind ist Wissenschaftler. Er hat 10 Jahre lang das Wuppertal-Institut geleitet und ist sozusagen angetreten als grüner Politiker in Wuppertal, um sozusagen strategisch, sachlich die Entwicklung der Stadt voranzutreiben, weiterzubringen. Und er berichtet in diesem Gespräch, wie viel mehr ein Oberbürgermeister, eine Oberbürgermeisterin aber leisten muss, auf welche Widerstände man da trifft und welche Skills man dafür auch insgesamt mitbringen muss.
Und das Spannende daran ist natürlich, dass er sagt, er will nicht weiter kandidieren, was so die Gründe dafür sind und wie er das auch reflektiert hat, weil er ist ein Mensch, der gesagt hat, ich komme aus der Wissenschaft und ich will in die Umsetzung gehen. Und er hat auch gemerkt, dass es da Grenzen gibt von dem, was er mit seinen Fähigkeiten mitgebracht hat und was dieser Job, Oberbürgermeisterin zu sein, eigentlich braucht. Also hören Sie einfach rein, ein spannendes Gespräch, sehr erkenntnisreich.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, guten Morgen, Herr Schneidewind. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist Freitagmorgen und wir haben einen sehr interessanten Gast, der sich am besten selber vorstellt, Herr Schneidewind.
Ja, Uwe Schneidewind, seit 2020 Oberbürgermeister im Wuppertal, noch bis Ende Oktober 2025, weil ich werde nicht nochmal antreten. Und der Wechsel ins Oberbürgermeisteramt war ein ziemlicher Seitenwechsel, weil ich vorher 10 Jahre das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie geleitet habe, bin eben Nachhaltigkeits- und Transformationsforscher, irgendwann mal mit Studium in Köln angefangen, dann über Stationen in St. Gallen und Oldenburg, dann irgendwann am Wuppertal-Institut gelandet und Oberbürgermeister geworden. Von der Ausbildung ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaftler.
Ja, Herr Schneidewind, wir haben Sie in die Kaffeepause der Stadtreederei eingeladen und da gehört einfach die Frage dazu. Sind Sie denn Kaffeetrinker oder trinken Sie lieber Tee?
Nee, ich bin Kaffeetrinker, auch sehr intensiv. Ich habe mich sozusagen erblich veranlagt. Mein Vater trank jeden Tag 3 Liter Kaffee am Tag. Und ich habe das dann, aber als ich am Anfang dann das auch so exzessiv wurde und am Vormittag schon eine ganze Kanne Kaffee ausgetrunken war, habe ich mir dann so einen Lemongrass-Tee jetzt zumindest ab 9 Uhr verordnet, damit man dann irgendwas Warmes im Mund hat, aber es nicht dauernd Kaffee ist. Aber es kommt über den Tag schon sehr, sehr viel Kaffee zusammen, in allen Formen.
Kaffeekanne klingt aber nach Filterkaffee, oder sind Sie eher der Barista-Typ?
Das ist sehr gemischt. Also es beginnt morgens mit etwas, was ein ganz eigentümliches Gemisch ist. Wir nennen das bei uns immer Delmenhorst Cappuccino, weil das bei unserem Umzug nach Delmenhorst entstanden ist vor vielen, vielen Jahren und man dann nichts hatte. Und dann haben wir immer Haarmilch in der Mikrowelle warm gemacht und rühren da löslichen Kaffee rein. Das ist etwas, ich glaube, wo der Barista-Freund nach hinten überkippt. Und also von einem solch selbstgemischten Gebräu über Filterkaffee bis zu einem guten Latte Macchiato reicht das Spektrum eines Kaffeegenusses.
Dann haben wir ja den Einstieg schon mal geklärt und schon mal sehr ungewohnte Sachen von Ihnen so gehört. Also das ist eine neue Variante des Kaffeetrinkens. Dann brauchen wir auch gar nicht fragen, ob Sie Kaffee to go nehmen, weil Sie sind ja da sehr spezialisiert in Ihrem Kaffeegeschmack. Herr Schneidewind, Sie haben beschrieben, dass Sie 10 Jahre lang oder eigentlich auch aus der Wissenschaft herkommen, beim Wuppertaler Klimainstitut davor auch einiges gemacht haben. Was hat Sie denn veranlasst, überhaupt Oberbürgermeister zu werden?
Ja, man muss eben sehen, das Wuppertal-Institut ist ja jetzt kein klassisch naturwissenschaftliches Klimainstitut, sondern ist eben ein Transformationsforschungsinstitut. Das heißt, das Wuppertal-Institut fragt seit Anfang der 90er Jahre, wie können denn solche Übergänge aussehen in eine nachhaltigere Welt? Was heißt das für Wirtschaft, für Politik, aber eben auch für die Veränderung in Städten? Und als ich 2010 ans Wuppertal-Institut kam, gab es schon durchaus eine relevante Stadtforschung, weil in Städten natürlich ganz, ganz viel dieser Themen Energie, Mobilitätswende, Wärmewende passieren. Und ich eigentlich das etwas schade fand, dass wir relativ wenig in unserer Heimatstadt gemacht haben, weil Wuppertal ist natürlich so eine Transformationsstadt par excellence, ne? So eine Wiege der industriellen Transformation, dann diese Strukturwandelsprozesse mit durchgemacht. Also wenn man verstehen, wie eigentlich Veränderung in Städten läuft, hat man direkt vor der Haustür eines der historisch besonders spannenden Beispiele. Und wir haben deswegen dann begonnen, viele Transformationsprojekte auch in Wuppertal zu machen, mit einer Reihe an Akteuren, gerade zivilgesellschaftlichen Akteuren, die es auf den Weg brachten. Und das führte eben dazu, dass man natürlich auch als Präsident des Institutes sehr viel intensiver in die Stadtprozesse eingebunden war, dass wissenschaftliche Arbeiten immer mehr auch mit so der lebensweltlichen Verankerung zusammenkamen. Und aus dieser Konstellation heraus bin ich dann im 2019 von Grünen und CDU gefragt worden, ob ich mir vorstellen könne, den Oberbürgermeister zu werden. Und weil das war so eine Konstellation, die CDU fand keinen eigenen Kandidaten, es gab ein schwarz-grünes Bündnis und man suchte dann jemanden, der für beide Lager sozusagen gut vermittelbar ist. Und das war ich in der Sicht der Parteien. Und für mich war das so ein Moment, wo ich sagte, wow, das ist irgendwie ja, Wahnsinnsmöglichkeit, mal auf die andere Seite zu gehen, dem man jetzt so viele Jahre über Transformationsprozesse auch gearbeitet hat. Natürlich auch merkte, dass das, was wir in unseren tollen Büchern aufschreiben, nur bedingt auch Resonanz im System verfängt. Und schon die Vermutung da war, da sind vielleicht viele auch Prozesse, die wir von außen gar nicht so sehen. Und dann die Chance zu haben, auf die andere Seite zu gehen, von Menschen, die dann Politik in der Stadt gestalten, vermittelt zu bekommen, wir trauen dir das zu. Ja, das fand ich, war so ein Kairos-Moment, wo man sagte, okay, das ist jetzt so eine einmalige Gelegenheit. Wir haben in der Familie diskutiert und dann bin ich angetreten, wir haben einen tollen Wahlkampf hingelegt. Und diese Stadt war dann wirklich so mutig, den grünen Professor an ihre Spitze zu wählen. Und dann war ich Oberbürgermeister ab November 2020.
So, jetzt haben Sie diese erste Wahlperiode gemacht und Sie werden jetzt, wo in Nordrhein-Westfalen ja wieder Kommunalwahl ist, nicht mehr antreten. Sind Sie ernüchtert? Wie ging der Sprung aus der Komfortzone? Wie ist das für Sie raus aus der Wissenschaft und jetzt der politischen Alltag? Was hat das gemacht?
Ja, also ich glaube, dass da sind viele auch sehr unterschiedliche Entwicklungen zusammengekommen, die jetzt auch mit dann so eine Entscheidung geführt haben, nicht nochmal anzutreten. Auf der einen Seite ist es eben wirklich so, dass man natürlich, wenn man in dem Amt steckt, merkt, wie vieldimensional das in seinen Herausforderungen ist und dass eben bestimmte Stärken, die man in das Amt eingebracht hat, durchaus eine Rolle spielen, aber noch ganz andere Dimensionen dazukommen, um so ein Amt wirklich gut zu machen. Dann waren das sehr spezifische politische Konstellationen, eben dieses schwarz-grüne Bündnis ohne Mehrheit von Anfang an, dann ist das auseinandergefallen, ne? Also dann war das auch politisch sehr verhakt plötzlich in der Stadt. Und man muss natürlich sehen, die Grundstimmung insgesamt in diesem Land, ja fast international, hat sich in den letzten 5 Jahren ja massivst gewandelt, ne? Als ich in den Wahlkampf 2020 gegangen bin, war eine Phase, Fridays for Future war kraftvoll, die Grünen fuhren geniale Ergebnisse ein. Man hatte das Gefühl, das ist nur noch ein kleiner Weg bis zum ersten grünen Bundeskanzler. Da war dir so der Eindruck, all diese Transformationsthemen, die sind jetzt kurz vorm Durchbruch, ne? Das ist lange vorbereitet und jetzt geht das in die Politik. Heute, 5 Jahre später, ne, nach diesen gesamten Krisenlagen, ne, aber auch sag mal, diesem Grünen und nachhaltiger zum Klimabashing aus der populistischen, aber durchaus ja aus sagen, der Mitte des politischen Spektrums, reibt sich ja nur jeder die Augen und fragt sich, wie konnte das sein, dass vor 5 Jahren in Wuppertal, als ja noch nicht mal einer klassisch grünen oder sagen wir klassisch jetzt Hochschulstadt, trotz der Universität, ein grüner Professor zum Oberbürgermeister werden konnte. Ne? Da merkt man eben, was sich in diesen 5 Jahren auch getan hat. Und das sind alles so Faktoren gewesen, die diese Entscheidung dann auch mit beeinflusst haben. Insofern keine Ernüchterung, das war eine extrem intensive und auch absolut spannende Reise. Und ich glaube, wir haben durchaus, auch in der Stadt, ist es einiges richtig Spannendes in den letzten 5 Jahren passiert. Aber eben doch einfach in der letzten Auseinandersetzung mit der Frage, machen weitere 5 Jahre unter diesen Bedingungen Sinn? Ist da überhaupt ein Resonanzraum in dem politischen Konstellation vor Ort oder auch in so einer Stadtgesellschaft da? Oder was für eine Person braucht eigentlich so eine Stadt jetzt in dieser aktuellen Phase in den nächsten 5 Jahren als Oberbürgermeister und Oberbürgermeister?
Sie haben ja in der Begründung und Pressemitteilung, in der Sie bekannt gegeben haben, dass Sie nicht noch einmal kandidieren, jetzt bei der Oberbürgermeisterwahl, die jetzt ja in NRW in 14 Tagen ansteht, beschrieben, dass es einerseits 2022, ich sag mal, zu einer drastischen Veränderung kam in der Stadt Wuppertal oder in der politischen Landschaft. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz skizzieren für diejenigen, die Wuppertal nicht so gut kennen. Und Sie haben darin benannt, dass es so ein Gap oder einen Bruch auch gibt zwischen Politik und Stadtgesellschaft. Also, was ist da für eine Lücke, mit der wir uns auseinandersetzen müssen?
Ja, ich glaube, das sind wirklich jetzt so zwei Ebenen. Das eine, also was ist politisch passiert? Man muss eben sehen, die Stadt ist lange sozusagen regiert worden durch eine große Koalition, gab dann ab 2015 einen SPD-Oberbürgermeister, ne, der dann auch damals 2015 etwas überraschend den CDU-Amtsinhaber eingelöst hatte. Das hat auch schon so zwischen Schwarz und Rot so ein bisschen diese Gefüge, ne, es geht ja immer darum, die stellen die Oberbürgermeister, das sind die Senatspositionen. Dann auch etwas in Unruhe gebracht. Und der Oberbürgermeister, der SPD-Mann, hat dann auch sehr schnell angekündigt, natürlich trete ich auch wieder an. Und darüber ist dann auch die schwarz-rote Bündnis so ein bisschen unter Belastung geraten. Und es gab ohnehin so das Gefühl, dass dieser starke Block auch mit zwei starken Fraktionsvorsitzenden der beiden großen Parteien so ein bisschen auch so eine Blockadekonstellation darstellt. Und in der Situation haben sich dann Schwarz und Grün gefunden, ne? Und man darf sich da jetzt auch nichts vormachen. Gerade auch für die CDU war natürlich der Anspruch, nee, den Sozialdemokraten, den wollen wir jetzt auch ablösen. Und man hatte am Anfang vor, da muss jetzt eine parteiunabhängige Frau als Gegenkandidatin hin. Und da wird dann schon sehr schnell deutlich, wie dünn der Suchraum ist, ne? Denn am Ende ist es ein grüner Mann geworden. Also man merkt, man kann nicht aus dem Vollen schöpfen. Wenn man heute für eine Großstadt sagt und wir suchen eine Oberbürgermeisterin, einen Oberbürgermeister, dann hast du nicht ein Schaulaufen von lauter auch faszinierenden Persönlichkeiten, die hier schreien, sondern es ist dann gar nicht so leicht. Und wir haben wirklich einen tollen Wahlkampf geführt, auch mit einer wahnsinns auch loyalen Unterstützung der CDU für mich. Und das ist ja nun auch jetzt für einige Flügel der CDU alles andere als trivial, ne, jetzt einen grünen Oberbürgermeisterkandidaten mit so einer Kraft zu unterstützen. Und dann war aber das Problem, dass diese Koalition keine Mehrheit hatte und eine SPD, die natürlich auch sehr gedemütigt war, dass man da ihren Oberbürgermeister abgewählt hatte und mit einem sehr erfahrenen Fraktionsvorsitzenden. Und die haben dann vieles ohnehin schon abgeblockt, was wir dann als Schwarz-Grün vorhatten. Und das führte auch zur Zermürbung in dieser schwarz-grünen Koalition, weil man hat lange danach gemeinsame Kompromissen gesucht und dann ist vieles im Rat doch gescheitert. Und dann ist am Ende das aber auseinandergegangen an einem Konflikt über eines der Schlüssel-Großprojekte für Wuppertal. Wir werden ja Bundesgartenschaustadt 2031 sein. Und ich habe mich für dieses Projekt sehr stark gemacht, habe auch eine sehr breite Mehrheit inklusive auch der CDU dafür gewonnen. Aber mein damaliger Stadtkämmerer und Stadtdirektor war partout dagegen. Und das hat zum Auseinanderleben mit ihm als CDU-Stadtdirektor geführt. Er hatte meine Kandidatur ursprünglich sehr, sehr stark unterstützt. Und dann hat sich eine CDU nachvollziehbarerweise hinter ihrem CDU-Stadtdirektor versammelt. Und darüber ist dann auch das Bündnis auseinandergebrochen. Und ab da hatte ich dann plötzlich wirklich eine sehr kraftvolle Mehrheit aus SPD, CDU und FDP gegen mich. Und das hat die Arbeit in der Stadtpolitik erheblich erschwert.
Sie haben gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nach dem Motto, es gibt gerade kein Schaulaufen von Bürgermeisterinnenkandidaten in den Städten. Es fällt immer schwieriger, wirklich mehrere Kandidaten aufzustellen. Aktuell war in dem Newsletter der Kommunal angegeben, dass es in Rheinland-Pfalz sogar 53 Kommunen gibt, die gar keinen Bürgermeister haben. Nun sind das alles kleinere, wo zum Teil auch Ehrenamt ist. Also wir haben da sozusagen einen Fachkräftemangel. Und Sie haben gerade so schön gesagt, in der Situation, in der Wuppertal jetzt ist, bräuchte es einen anderen Oberbürgermeister. Was muss denn der mitbringen, um in der heutigen Situation den Job gut bewältigen zu können?
Ja, ich glaube, dass immer auch sehr situativ abhängig ist, was da gerade spezifisch gebraucht wird. Bring das immer ganz gern auf das Bild, sag mal, die Erwartungshaltung an so einen Oberbürgermeister und eine Oberbürgermeisterin sind so klassische Zehnkämpfererwartungen, ne? Das muss eine Person sein, ne? Die muss charismatisch sein, die muss gute Reden halten können, die muss aber im Hintergrund klug politisch vermitteln und Kompromisse bauen. Die muss bürgernah sein. Wenn die auf Menschen zugeht, müssen die eben spüren über den Amtsträger, ne, dass Menschen gesehen und werden und Würdigung erfahren. Er muss natürlich hervorragend überregional vernetzt sein, ne, weil nur das die entsprechenden Ressourcen und politischen Kontakte sichert. Und das kann man dann jetzt auch beliebig fortsetzen, ne? Also man hat immer so eine eierlegende Wollmilchsau-Projektion, weil wir, und das verschärft sich zurzeit ja auch wieder, in dieser überkomplexen Welt, ne, in der viele Menschen über gefordert sind, entsteht automatisch so ein Heroenreflex, ne? Also man hofft, die Komplexität darüber aufzulösen, dass es da oben, und das ist ja meistens dann auch noch sozusagen gendermäßig kodiert, da oben ein starker Mann ist, der es regelt, ne? Und es ist ja auch ein Faszinosum, dass es immer wieder in den gleichen Zyklen abläuft, ne? Also man hat eine Person, die sich dann doch nur als Fünfkämpfer herausstellt, ne? Dann ist in diesem Kritik-Bias des politischen Prinzips werden diese Flanken, werden sozusagen zum ständigen Gegenstand, ne? Und das, was am Anfang als große Hoffnung propagiert wurde, ist am Ende sozusagen das komplette Defizitwesen, weil dann nur noch die fünf Disziplinen immer wieder thematisiert wurden, die nicht drauf waren. Dann findet die Wahl statt und wir erleben das jetzt ja gerade. Dann hast du ein Schaulaufen und lauter Zehnkämpfer präsentieren sich, ne? Du erlebst dann Menschen im persönlichen Bürgergespräch, von denen du weißt, die haben noch nie einen einzelnen Menschen eingefangen, als entscheidungsstark, ne? Obwohl sie noch nie irgendeine Organisation geführt haben. Und es bequemt sich dann irgendein Bundesminister hin, der diesen Menschen zwar nicht kennt, aber weiß, mein Parteimensch muss gewinnen. Und so wirkt auch jemand, der noch nie aus der eigenen Stadt rausgekommen ist, wie jemand, der mit Berlin bestens vernetzt ist, ne? Also man baut diese Zehnkämpfer-Illusion wieder auf. Und dann wird einer dieser vermeintlichen Zehnkämpferinnen und Zehnkämpfer gewählt und dann stellt man sehr schnell wieder fest, oh wow, war er doch nur ein Fünfkämpfer. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und wir haben im Wuppertal so einen Zyklus erlebt, ne? Mein Vorgänger war unwahrscheinlich bürgernah, ne? Es gab kein Volksfest, keinen Termin, wo der nicht präsent war, ne? Der war bei den Menschen unendlich nah dran. Also ich glaube, mehr geht kaum. Und sie sind trotzdem abgewählt worden, weil dann das Gefühl war, boah, wir brauchen da jemanden, der so ein bisschen strategischer ist, ne? Der vielleicht jetzt in solchen Transformationsphasen auch nochmal Netze und Kontakte mitbringt. Und dann habe ich natürlich auch in dem Wahlkampf mich da sympathisch und bürgernah inszeniert. Und dann haben die Leute aber gemerkt, als er dann da war und ich auch das Gefühl hatte, ja, die haben mich ja gewählt, weil ich jetzt hier strategisch Veränderungen anstoßen soll, dass dann plötzlich nur noch das Thema war, wo ist eigentlich Uwe? Der ist ja gar nicht mehr auf den Bürgerfesten, wo der Vorgänger ständig war, ne? Warum ist der sozusagen nicht ständig mit den allen Parteiakteuren im Gespräch? Nur so kann man doch Kompromisse bauen, sondern sich um irgendwelche strategischen Linien um die Stadt gekümmert hat. Dass da vielleicht ein bisschen mehr lief als vorher, das war dann gar nicht mehr so groß interessant, sondern. Und darum ist es jetzt, nach solchen 5 Jahren, merkt man eben, da ist ein Riesendefizitgefühl in der Stadt. Jetzt braucht es wieder jemanden, ne, der nach 5 Jahren komplett Kampfsituationen im Rat Parteien wieder einigen kann, ne, der den Menschen auch wieder das Gefühl von mehr Nähe gibt und man dann eben auch hofft, dass damit dann nicht alles auch Strategische dabei verloren geht, ne. Und so kann man sich dann in jeder Stadt die Zyklen anschauen und kann sozusagen dann immer wieder aus dem jeweiligen Disziplinenmix der aktuellen Akteure und Akteuren das etwas ablesen. Also mein Respekt, und die gibt es ja, auch in den Großstädten, Oberbürgermeister, Oberbürgermeister, wo du das Gefühl hast, wow, das sind echt gute Zehnkämpferinnen und Zehnkämpfer. Ne? Ne, die finden in jeder Einzeldisziplin Personen, die vielleicht noch ein Stück besser sind, aber den Mix, den sie dort mitbringen, der hilft ihnen wirklich, diese Aufgabe wahrzunehmen. Nur dieser Typus von Zehnkämpfern und Zehnkämpfer Der ist in der Regel die Ausnahme und der wird immer weniger. Und darum ist es eben wichtig, unsere politischen Systeme so zu bauen, dass sie auch mit Fünfkämpfern an der Spitze funktionieren, ne? Und man damit auch offener umgeht. Weil sonst ist das natürlich ein Riesendemokratieproblem, weil das dann immer wieder den Staatsfrust stärkt, wenn du auf den Heroen hoffst, aber der Hero sich dann doch wieder als Elite herausstellt und das sich immer wiederholt, dann hast du den Eindruck, nee, da draußen gibt es ja keine Leute mehr, die es können und die ganze Politik ist ja blöd und die kriegen es nicht hin, ne? Und dann hat man all diese Muster, die ja zurzeit nur zu gerne dann auch populistisch bedient werden.
Sie sagten eingangs im kurzen Vorgespräch, Ihr bewusster Ausstieg jetzt oder das bewusste nicht nochmal zur Wahl antreten würde auch eben das System ein Stück weit verändern. Wollen Sie da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen? Was passiert denn da gerade? Was hat das ins Rollen gebracht?
Ja, also muss eben sehen, dass gerade jetzt durch dieses sich sehr stark kaprizieren auf die Rolle der Oberbürgermeisterin und Oberbürgermeisters in so einem lokalen politischen System, weil man darf sich ja auch nichts vormachen, für die meisten Bürgerinnen und Bürger ist das die einzige politische Person, die überhaupt bekannt ist, ne? Also fragen Sie auch mal bei differenzierten und gebildeten Menschen in einer Großstadt, sag mal, wer ist denn eigentlich CDU-Fraktionsvorsitzende, ne? Da werden Sie ratloses Kopfschütteln. Und selbst wenn Sie nach Dezernentinnen und Dezernenten fragen, sozusagen nach den Stadtvorstandsmitgliedern, werden Sie ungestützt, auch nur bei einem sehr, sehr kleinen Teil der Stadtbevölkerung Antworten bekommen. Das heißt, in der Regel ist die Oberbürgermeisterin, das ist die einzige Person, wenn man jetzt mal durch die Fußgängerzone läuft, wo Ihnen vielleicht dann zumindest jeder Zweite sagen kann, ja, stimmt, das ist doch der. Ne? Einige haben dann vielleicht noch den Vorgänger oder Vorvorgänger im Kopf. Ach, macht er das gar nicht mehr, aber in der Regel. Und deswegen hat das jetzt alleine für so eine Wahlkampfkonstellation in der Stadt eine gewaltige Wirkung, wenn der Amtsinhaberin, Amtsinhaber nicht mehr antritt, weil damit geht unendlich viel Kraft aus so einem Wahlkampf auch raus. Weil wenn eine Person, die viele kennen, sagt, ich will noch mal, dann kann sich das daran abarbeiten. Dann gibt es die einen, die sagen, war doch klasse, natürlich muss der weitermachen. Die anderen sagen, nee, geht doch gar nicht. Und das lädt dann auch die anderen auf, die in den Wettbewerb gehen. Wenn die Person plötzlich weg ist und nur noch Menschen gegeneinander antreten, die eigentlich keiner kennt, ne, dann hat das eine sehr viel geringere Emotionalisierung. Das ist viel aufwendiger, überhaupt eine Aufmerksamkeit auch zu erzeugen. Und ich habe das jetzt im Gespräch mit einigen auch, sagen wir, Kolleginnen und Kollegen, wo die Amtsinhaberinnen, Amtsinhaber nicht mehr antreten, sagen, boah, Wahlkampf ist irgendwie viel kraftloser als vor 5 Jahren. Und mit einem selber macht das natürlich auch etwas, weil das ist ja so ein Hochenergiejob und du bist natürlich auch immer in der Rolle so Energiegeberin und Geber ins System. Und es ist irgendwie, ja, so die Energie geht so ein Stück raus. Ich hatte letztens so ein Bild im Kopf. Es gibt ja von Lars von Trier, diesen schönen Film Melancholia, ne, wo dieser große Meteorit so langsam die Erde runtersinkt, ne, und sich so eine ganz eigentümliche melancholische Stimmung breit macht, ne. Und das merke ich jetzt auch manchmal so in mir, ne, weil es ist so eine leichte Traurigkeit, weil das, was war, man merkt, das geht jetzt zu Ende, das Neue ist noch nicht so ganz absehbar und es sind so ganz eigene Emotionslagen, die einem bei einem selber in so einer Situation auftreten, ne, wenn das so geordnet kommt. Aber auch im System, ne? Und
Das
ich
heißt aber, Sie gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, das höre ich da jetzt so raus. Und sag jetzt mal so, das, wofür Sie gekämpft haben oder was vielleicht auch viel Energie gekostet hat, das glaube ich, ist schon sehr deutlich geworden. Was ist denn das, was Sie vielleicht auch vermissen werden oder womit man jetzt vielleicht auch den fehlenden Nachwuchs mal motivieren könnte? Hey Leute, da kann man aber auch irgendwie doch viel bewegen oder was wären vielleicht gute Argumente, um auch noch mal Nachwuchskräfte für die Kommunalpolitik zu begeistern und zu motivieren?
Ja, also absolut. Also diese Frage hat mich ja auch sehr stark beschäftigt. Ne? Also Sie haben recht. Ich habe eben das Privileg, da jetzt relativ gelassen rausgehen zu können, weil ich natürlich jetzt aus dem, woher ich komme, sehr systemisch auf Dinge schaue und für mich das, was da jetzt passiert ist, was mit mir zurzeit passiert, hat immer noch einfach eine total spannende intellektuelle Dimension, ne? Weil ich plötzlich Zusammenhänge und Dynamiken verstehe, auch sehe, wie jemand, der in ein System am Anfang sehr gut reinpasste, ne? Dann plötzlich zum Fremdkörper wurde. Und daher tangiert mich das jetzt ein ganzes Stück weniger als jemand, für den in der Berufsbiografie dieses Oberbürgermeister sein immer das große Ziel war, der alles da hineingelegt hat. der dieses Bild davon, ich als Person muss jetzt ein sehr guter Oberbürgermeister werden, obwohl das ja von total vielen anderen Faktoren abhängt, ob das gelingen kann oder nicht, und es dann zu Ende ist, ne, das ist ja dann sehr viel mehr so eine individuelle Scheiternserfahrung, die auch traumatisieren kann. Für mich ist eher so, dass ich in so einem Selbstbeobachtungsmodus bin und denke, hey, Wahnsinn, wie dich das System ausgespuckt hat, ne? Das hättest du vorher nie so gedacht und du hast so unendlich viel jetzt darüber gelernt. Aber was motiviert oder was kann man Menschen sagen, die sagen, Leute, macht diesen Job? Ich glaube, was total wichtig ist, und das habe ich auch völlig unterschätzt, es muss, wenn man eine solche Aufgabe macht, muss es Kraft und Emotionsquellen geben, die einen mit dieser Stadt, für die man dort arbeitet, und den Menschen in dieser Stadt auf ganz anderen Ebenen nochmal verbindet. Also wenn das so ein im Wesentlichen auch eher kognitiv vermitteltes Projekt ist, nach dem Motto, da ist eine Stadt, super spannend, tolle Akteure und super Veränderungsdynamik und darum habe ich Lust, da mitzuwirken, das alleine reicht nicht. Ne? Du musst diese Stadt zutiefst lieben. Jeden Tag, wenn du in sie eintauchst, muss das in dir was auslösen, egal ob das ein erfolgreicher oder nicht erfolgreicher Tag wird, weil du weißt, diese Stadt ist auch für dich alternativlos. Also ich sage oft so ein Stück pointiert, ich würde nie wieder jemanden zum Oberbürgermeister wählen, der nicht in dieser Stadt geboren oder zumindest aufgewachsen ist. Weil dadurch wird eine Stadt alternativlos. Also wenn du dort groß geworden, sozialisiert bist, dann das gibt dir keine andere Stadt. Da hängen so viele ganz persönliche Emotionen dran und das gibt Menschen Vertrauen, weil die genau wissen, diese Person, wenn wir die hier wie einen räudigen Hund aus der Stadt jagen, weil sie einfach schlecht gearbeitet hat, dann hat diese Person ein Problem, ne? Weil ihr auch ein Stück Herz, ihre eigene Vergangenheit rausgerissen wird. So ein Typ wie ich, ne? Der da irgendwann mit Mitte 40 gelandet ist, weil er ein großes Transformationsinstitut leitet, da spüren die Leute und man selber spürt es natürlich auch, wenn ich meine Rente in München oder auf Gran Canaria verbringe und in Wuppertal mich kein Mensch mehr sehen will, ja. Dann ist das jetzt echt kein Riesenproblem für mich. Ne? Das ist aber ein Riesenproblem in der Ausfüllung des Amtes und all dem, was das braucht. Und es hat eben auch nochmal Effekte, viele Termine, die dann natürlich einfach dazugehören und Pflichttermine sind. Ne? Ne, bei mir, ich meine, jetzt sagen Feuerwehren leisten Riesiges für so eine Stadtgesellschaft. Ne? Und deswegen ist es wichtig, dass ein Oberbürgermeister präsent ist auf den Empfängen und klar macht, Leute, das, was ihr hier mit eurem persönlichen Einsatz für die Gemeinschaft leistet, ist unendlich stark. Aber wenn du es jetzt mit Feuerwehr nicht so hast, ist der 17. Feuerwehrempfang in so einem Jahr, denkst du, boah. Und wenn du aber dahin gehst und das an einem Ort ist, wo du vielleicht eine gute Jugenderinnerung mit verbindest oder du triffst den Klaus, mit dem du zur Grundschule gegangen bist, dann werden auch solche Pflichttermine zu etwas, die Energie und Emotionen zurückgeben. Und darum sollte jeder, der sich für so ein Amt prüft, gucken, ist da eine tiefe innere Leidenschaft, ein Energiespender, der in der Stadt überhaupt da auch da ist, weil das ist extrem wichtig, um in diesem Amt erfolgreich zu sein. Aber es ist dann natürlich auch eine unendlich große Motivation. Ne? Und ich habe so viele Amtskolleginnen und Kollegen erlebt, den spürst du das an. Ne? Die leben jeden Morgen auf, wenn die in den Spiegel schauen und sagen, wie geil ist das denn, dass ich Oberbürgermeister meiner Stadt sein darf. Ne? Ist der Tag eigentlich auch schon gerettet? Und dann kann man mit vielen Hindernissen umgehen. Und das habe ich völlig unterschätzt. Ne?
Und Sie unterstreichen ja jetzt gerade mit den Ausführungen genau das, was der OB Schranz aus Oberhausen gesagt hat. Das ist ein Kind der Stadt. Der hat schon in der Schule angefangen, Politik zu machen und ist dann in die Politik und macht da mit Demokratie und so weiter. Also es ist so ein herrliches Gegenbeispiel, was Sie da jetzt gerade bringen. Aber auch Mannheim, Peter Kurz, ist auch ein Kind der Stadt
Absolut.
gewesen. Und der konnte ja mit der Sprache dann auch pro Stadtteil auf die Leute eingehen. Das, also wird einem richtig warm ums Herz, wenn man das sieht, wie er auch mit Jugendlichen da umging und wirklich für seine Stadt gekämpft hat, dann können wir ja nur hoffen, dass jede Stadt auch solche Kinder und solche Menschen hat, die das wirklich machen wollen, ja? Also ich glaube auch, dass das ein großer Teil dessen ist und ob das auch so beobachtet, aber es ist für dich toll, wie Sie uns das jetzt hier nochmal bestätigt haben. Ja, wir wollten Sie jetzt eigentlich noch fragen, das, was wir auch Herrn Schranz gefragt haben, nämlich, dass Sie ja eine Person des öffentlichen Lebens bin, die sich auch Gefahren aussetzen. Ist Ihnen da auch sowas passiert, diese Aggression und Bedrohung? Das ist ja auch so etwas, Sie haben gesagt, die privaten Termine sind ein bisschen viel, lockt auch nicht unbedingt junge Menschen jetzt in dieses Amt. Aber da gibt es ja so eine Angst. Und ist das bei Ihnen auch vorgekommen, dass Sie mal Angst hatten in Ihrem Amt?
Ja, also ich habe da wirklich sehr viel Glück gehabt. Also ich habe das auch mal als ein sehr hohes Privileg empfunden. Also ich bin jetzt die ganzen 5 Jahre, jeden Morgen und Abend immer mit der Schwebebahn ins Büro gefahren. Also Wuppertal hat ja so zwei Stadtzentren, Elberfeld und Barmen. Und ich wohne eben in Elberfeld und gehe dann so 10, 15 Minuten auch die Innenstadt und auch so einen etwas bisschen dunkleren Park dann zur Schwebebahn und fahre dann nach Barmen und gehe dann dort ins Zentrum, ins Rathaus. Und habe mich nie unsicher gefühlt, ne? Also obwohl ich so stark exponiert war und habe das immer als eine ganz besondere Qualität und auch ein Privileg empfunden, weil ich ja von vielen Amtsinhabern, gerade auch im Osten, wusste, dass die immer sich verdutzt die Augen reiben, ne? Dass das möglich ist. Also gerade dann auch noch mal als grüner Oberbürgermeister, ne, in dieser Phase. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass Wuppertal natürlich eine Stadt ist, in der so eine bestimmte Vielfalt und auch Toleranz sehr selbstverständlich gelebt wird. Aber am Ende ist da auch ein Faktor Glück mit dabei. Ne? Also ich habe das jetzt zum Beispiel bei so Amtskollegen erlebt, direkt in der Nachbarschaft, Tim Kurzbach in Solingen, der auch ein klasse Oberbürgermeister ist, ne? Also mit dem ganzen Herz bei der Stadt auch dabei. Und dort ja 24 dieses schlimme Messerattentat stattfand und das eben so ein Trigger für die ganzen rechtspopulistischen Kräfte war. Ne? Also plötzlich so eine Person, nicht weil sie als Person provoziert, ne, sondern weil sie dann in diesen Netzen und den Logiken zur Zielscheibe wird, das sind doch diese Oberbürgermeister, ne, die uns diese ganzen fremden jungen Männer hier in die Städte holen und jetzt weinen sie große Tränen, ne, wenn dann diese jungen Männer anfangen, hier unsere Solinger Bürgerinnen und Bürger niederzumetzeln. Ne? Und dort mussten die Kinder über einen längeren Zeitraum mit Polizeischutz zur Schule gebracht werden und. Ne? Und das hängt dann überhaupt nicht an der Person. Hätte dieses Messerattentat hier in Wuppertal stattgefunden, wäre ich vermutlich in kürzester Zeit, ne, im Hotspot, ne, dieser ganzen Hassblocks gewesen. Ähnlich, mein Lübcke in Kassel, der Regierungspräsident, ne, dieser eine Moment, ne, wo er dann in dieser Situation auch einfach mal einen rausgehauen hat, da habe ich mich in dem Moment so nah an ihn gefühlt. Ne? Wenn ich in so einer Situation gewesen wäre, ne? Ich hätte diesen Pakt da vermutlich genauso etwas entgegengeworfen. Ne? Und ab dort wärst du auf den Todeslisten ganz bestimmter Gruppen erschienen. Ne? Also von daher ist das auch ein großes Glück, dass man da so herausgekommen ist. Und man schon merkt in den kleineren Dingen, die einen natürlich auch dann immer wieder begleitet haben, wenn du die Kommentare, die auf Facebook angeschaut hast, ne, also da, klar, also da war man natürlich auch im Begriff, ne, sozusagen des grünen Stadtvernichters. Und das führt schon dann auch zu bestimmten Formen der Selbstzensur. Ne? Also ich habe irgendwann ab Mitte der Amtszeit begonnen, auf Facebook nichts mehr zu posten, weil ich auch keinen Bock mehr hatte, ne, auf diese Kommentare. Man ist dann eher auf Insta und LinkedIn übergegangen. Ne? Und das ist eben schlimm, ne? Weil diese toxischen Kräfte übernehmen Kommunikationsarenen, ne? Und vertreiben dann andere. Und ich finde das wirklich immer klasse, wenn auch Oberbürgermeister das mit großer Kraft auch weiter betreiben. Ist Thomas Kufen in Essen oder so, ne, der auch seinen Facebook-Account wirklich toll bespielt, weil man dann spürt, wenn du das machst und dann auch einen guten Rückhalt in der Stadtgesellschaft hast, dann kommen auch die demokratieschützenden Kräfte dann wieder auf diese Plattform. Ne? Aber man merkt eben einfach in diesem Amt, du musst, sag mal, da mental, ne, und in diesen emotionalen Gewittern, in denen du dich bewegst, brauchst du eine Stabilität. Ne? Und das ist auch eine dieser Zehnkämpferqualitäten. Und ich dann auch gespürt habe, man kommt aus einem Wissenschaftsumfeld, da führt man einen kultivierten Streit über Sachargumente. Ne? Aber jeden Tag zu wissen, es gibt hier hunderte, tausende von Menschen, die dich zutiefst hassen und dem auch in unterschiedlichen Formen Ausdruck verleihen. Wow, wenn du das nicht irgendwie trainiert hast, ist das erstmal ein richtig blödes Gefühl. Ne? Und da muss man Coping-Strategien für entwickeln, um damit umzugehen. Und wenn es dann zu körperlichen Übergriffsgefahren kommt und nicht nur dich betrifft, bei mir, uns waren die Kinder aus dem Haus, meine Frau hatte ihren beruflichen Sitz an einem anderen Ort, dann wird es richtig hart. Wenn du weißt, ich reite nur nicht nur mich in die Gefahr, ne, sondern hier meine liebsten Menschen aus der Familie, dann ist das, sind das Drucksituationen und ich habe hohen Respekt vor all denen, die dieses Amt auch in solchen aktiven Familienphasen wahrnehmen. Also wie gesagt, da war ich hochprivilegiert, hatte viel Glück. Und auch da muss man sich eben prüfen. Und gleichzeitig ist es eben extrem wichtig, und das kann einem ja auch Kraft geben, dass man weiß, in dieser Rolle ist man auch erste Demokratieschützerin und Demokratieschützer in der Stadt, ne? Mit der Haltung, für die man steht, ne? Und da ist das eben durchaus auch bei Menschen, die das mitbringen, auch immer eine Frage, bin ich dann auch bereit, diese Verantwortung zu übernehmen, weil ich vielleicht das Privileg mitbekommen habe, hier eine Haltung und etwas auszustrahlen, was einer Stadtgesellschaft und einer Gesellschaft insgesamt vielleicht auch hilft. Ne?
Ich habe noch zwei Fragen so ein bisschen auf dem Herzen. Die eine wäre nochmal zurückzukommen, genau auf diese nochmal Lücke zwischen Politik und Stadtgesellschaft und Stadtgesellschaft, die ja eben auch nicht dann einstimmig ist. Das haben Sie gerade gut beschrieben. Also es gibt diejenigen, die politisch interessiert sind, die auch für demokratische Werte einstehen. Es gibt vielleicht andere, wo es ein großes Misstrauen in Verwaltung und Politik gibt. Was kann man als in diesem Amt des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin eigentlich tun, um da entgegenzuwirken? Und die andere Frage kommt dann nachher noch.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine große Herausforderung, die ich auch unterschätzt habe und wo es wirklich Spaß macht, dann gute Oberbürgermeister und Oberbürgermeister zu sehen, weil um eine Stadtgesellschaft auch zu integrieren, ist es wichtig, ihr in der großen Breite, sag mal, ein gemeinsames auch Identitäts- und Zugehörigkeitsgefühl zu geben. Und die Rolle des Oberbürgermeisters ist eben eine, die genau ja das transportiert. Ne? Wenn du an vielen Orten präsent bist, dann zeigst du das, was du hier für die Stadt machst, mit deinem Verein, mit deinem persönlichen Engagement, mit deinem Einsatz in deiner Schule, das wird gesehen, das wird von der Stadt gesehen, es wird wertgeschätzt. Ne? Und diese Kräfte, ne, die vielen, die dazu beitragen, die halten ja so eine Stadt zusammen. Ne? Und dieses einfach über die Rolle, ne, und das Dasein, Wertschätzung zu verteilen, ist eine Funktion, die ist von zentraler Bedeutung und die wird von guten Oberbürgermeistern und Oberbürgermeistern auch in einer entsprechenden Form auch bedient. Und ich habe das völlig unterschätzt, weil ich, ne, so systemisch, Management, komplexe Systeme, ich sage mal, wow, du musst dich jetzt nicht bei jedem Bild vorne hinstellen, ne, und sondern lass die Leute wirken, die das eigentlich getan haben. Und das ist aber für Bedienung dieser anderen Funktion ist das tödlich, weil die Menschen möchten jemanden, mit dem sie Stadt identifizieren können. Weil wenn der dann dorthin kommt, dann ist das doch der, den man doch gestern erst wieder in der Zeitung oder auch im Lokal-TV gesehen hat. Und wenn du dann mit so einem modernen Managementverständnis sagst, nee, pass mal auf, da gibt es andere, die haben das jetzt gemacht oder die sind in der Rolle noch sehr viel besser und lass doch die Schuldezernentin zu den Schulen gehen, die ist doch mit denen tagtäglich zusammen und da können die auch fachlich sprechen. Dann ist das schwierig, ne? Und das frisst natürlich unendlich Zeit, weil allein damit wäre dein Tag schon ausgefüllt, dann hast du gar keine Luft mehr in der Verwaltung zu führen. Aber in dem Sinne dieses guten Zehnkampfs, du musst das bedienen. Und wenn dir das gelingt, diszipliniert das auch Politik, weil dann werden die Angriffe, ne? Und die Situation, in der ein Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin offen attackiert wird, auch weniger, weil die Politiker und Politiker, die ja sonst keiner kennt, wissen, dass sie sich damit selbst beschädigen. Was pinkeln die da diesem tollen Oberbürgermeister ans Bein? Ne? Was soll denn das jetzt schon wieder? Und das war bei mir ein großes Problem. Natürlich auch in Corona ins Amt gekommen, bisher nie in der Stadtpolitik, in der Stadt wirklich breit bekannt gewesen. Das heißt, mich kannte auch kaum jemand. Und dann konnte man auch wenig rausgehen. Und dann gab es schnell so eine Kampagne, wo ist Uwe? Das ist noch die Mutter, der unbekannte Oberbürgermeister. Und jemand, den man kaum kennt, von dem kann man natürlich selber dann das Bild auch prägen. Ne? Und das hat die Politik sehr stark genutzt. Ne? Also wenn ich dann radikal angegangen wurde, für die meisten hat man ja da irgend so einen unbekannten Geist attackiert. Ne? Und das hat dann auch eine Wahrnehmung geprägt und nach hinten raus natürlich dreimal so viel Aufwand erfordert in persönlichen Begegnungen, Gesprächen, zu vermitteln, ey, der Schneidewind, der ist ja gar nicht so ein Arsch und so blöd und so ein Dogmat, ne? Also weil das eben nur über diese Bilder transportiert war. Und deswegen gehört das eben mit dazu. Und dann kann man das auch, also dann kann man auch gerade in der Oberbürgermeisterrolle wirklich eine wichtige Identifikations- und Integrationsfigur für eine ganze Stadtgesellschaft und auch für eine Stadtpolitik auch sein.
Sie sind ja unglaublich reflektiert, Herr Schneidewind. Also das wirkt so, als hätten Sie das schon sehr gut alles so analysiert für sich selbst. Und Sie sind Wissenschaftler und haben auch vorhin gesagt, Sie nehmen ganz viel Lernerfahrung mit aus dieser Zeit. Was machen Sie mit diesen Learnings? Die werden ja wahrscheinlich nicht bei Ihnen irgendwo bleiben. Können wir in ein paar Jahren ein Buch darüber lesen oder haben Sie schon Ideen, wie Sie diese Learnings verwerten oder vielleicht auch weiterreichen wollen?
Ja, also klar will ich ein Buch schreiben, weil einmal ist das ja klassische Traumatherapie für Wissenschaftler, ne? Also weil der Schreibprozess und jetzt auch diese Form der Reflexion, das ist ja alles etwas, was dann entsteht, weil das ist ja der Modus, in dem du für dich jetzt als eher ein Mensch, der sehr stark über Kopf funktioniert, Dinge einordnest, ne? Framings entwickelst, die dich dann auch emotional stabilisieren. Und deswegen auch jetzt, sagen wir mal, so eine innere Gelassenheit, weil natürlich so, und deswegen hat man ja auch so einen Schritt gemacht, weil man wusste, man bewegt sich in unbekanntes Terrain und man wird auf Situationen stoßen, die man eben nicht von vornherein beherrscht, ne? Also wenn man jetzt so eine tolle Position wie am Wuppertal-Institut verlässt, dann hat das ja auch damit zu tun, dass du das Gefühl hast, Mann, das ist ein genialer Job. Aber irgendwie war das Gefühl nach vorne geblickt, das läuft jetzt im Endeffekt genauso weiter, ne? Das fühlte sich zwar gut an die letzten 10 Jahre, aber du wirst nicht mehr persönlich irgendwo wachsen, ne? Weil es keinen Tag mehr gibt, wo du morgens zur Arbeit gegangen bist und Respekt davor hattest, dass du jetzt auf eine Situation triffst, von der du weißt, die beherrschst du vielleicht nicht, ne? Und das ist jetzt in dem Oberbürgermeisteramt ganz anders gewesen. Und damit ist natürlich in den 5 Jahren auch hat ein gewaltiges Selbstwachstum stattgefunden, ne? Weil man ist mit einer Radikalität ja mit sich selbst konfrontiert, ne? Weil einen da 360.000 Menschen zum Teil jeden Tag beobachten und genau die Flanken kennen. Und das ist natürlich etwas, was einen persönlich dann ja auch reifen lässt und Kraft gibt. Und ich glaube, das ist auch im Hinblick auf diese Aufgabe ganz zentral. Also solltest immer schauen, dass du diese Aufgabe nur machst und es auch für eine Stadt dann am besten ist, wenn du Menschen hast, die bei sich sind, ne? Also die mit diesem Amt und der Übung des Ausübung des Amtes nicht irgendwas kompensieren müssen, ne? Sondern die ganz bei sich sind, Kraftquellen haben, aus denen die schöpfen, und das können unterschiedlichste sein. Bei mir ist es sozusagen über die Welt nachdenken, bei anderen kann das der Glauben sein, es kann die Familie sein, es kann dieses verwurzelt sein, aber dass die morgens ins Amt gehen und nicht erstmal 30 Probleme mit sich selber klären müssen, ne? Sondern in ihrer Person komplett dort auch zur Verfügung stehen. Das erklärt eben auch, warum ich jetzt da völlig im Reinen herausgehe, weil ich, sagen wir, dann auch selbst auch so einen Prozess gemacht habe und halte es aber, und da bin ich jetzt bei Ihrer Frage, eben jetzt für ein Minimum auch an Verpflichtung, wenn man jetzt 5 Jahre so ein Amt ausgeübt hat und nach 5 Jahren sagt, pa, ich lasse das jetzt, dass man zumindest diese Form der Reflexion dann auch in eine Community zurückgibt, ne? Weil ich natürlich in der privilegierten Situation bin, mittendrin gewesen zu sein und natürlich das Geschenk dieser inneren Unabhängigkeit habe, und das haben wir ja heute auch im Podcast gemerkt, ich kann über Dinge offen und pointiert sprechen, weil ich vor niemandem Angst haben muss, ne? Also wenn das den einen oder anderen, der mit mir zusammengearbeitet hat, ärgert, dann ist das so. Aber ich eben weiß, diese spezifische Konstellation, die gibt es nur ganz selten bei Oberbürgermeistern und Oberbürgermeistern. Und darum schulde ich eigentlich auch ein Buch, ne? Also um das dann zurückzumelden. Nee, und das wird es vermutlich, da werden wir nicht Jahre warten müssen. Dafür schreibe ich viel zu gerne. Da wird es sicher nächstes Jahr genau auch so ein Buch geben. Und dass auch einige so dieser versteckten Mechanismen, ne? Ich nenne das sozusagen so diese Systemversagensmechanismen im lokalen Betrieb, ne? Wo hinter dieser Lokalpolitik-Folklore, den Sonntagsreden natürlich immer hochgehalten wird, niemand mal traut sich, das zu adressieren, das auch mal zum Thema zu machen. Denn ich glaube, wenn man es benennen und besprechen kann, dann kann das auch zum Gegenstand, ne, von Diskursen auch vor Ort werden. Ne? Und da sehe ich schon eine Verpflichtung, und so ein Buch wird es auf jeden Fall geben.
Herr Schneidewind, ich bin so froh, dass wir ein Gespräch führen konnten mit einem Oberbürgermeister, der wirklich in dieser gelassenen und mit sich zufriedenen Art sagt, ich will das Amt nicht mehr. Und es hat uns ganz viel erschlossen, glaube ich. Super spannend. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, für die Offenheit. Also ganz toll.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.